Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst am 21. Sonntag nach Trinitatis. Ich begrüße auch die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden des Alten- und Pflegeheims, die durch die Übertragungsanlage mit uns verbunden sind, und auch die, die den Gottesdienst über unsere Homepage hören und auf diese Weise mit uns verbunden sind. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist das biblische Wort für diese Woche. So hören wir die Worte als Aufforderung und auch als Chance für unser Leben. Bei allen Widrigkeiten und Ungerechtigkeiten, bei allen Verletzungen, die es hier auf Erden gibt, sie sollen und brauchen unser Handeln und Fühlen und Denken nicht bestimmen und besetzen. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe und aus seiner Liebe das Gute zu wagen und zu erfahren, das Böse wird vom Guten überwunden. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir sind oft blind für deine Gegenwart auf unserem Weg. Wir sehen unsere eigenen Sorgen und unsere Nöte, unsere enttäuschten Hoffnungen und die gescheiterten Pläne. Dann schauen wir nur auf unsere Schritte und unser Blickwinkel wird eng. So oft sind dann unsere Sinne blockiert und wir können gar nicht mehr wahrnehmen, was du uns schenkst und womit du uns erfüllst. Dabei schenkst du uns doch so viel. Dein gutes Wort spricht uns an. Menschen, die dir nachfolgen, stärken uns. Dein Geist richtet uns auf, so oft. Schenk uns Aufmerksamkeit dafür, dass du an unserer Seite bist, mit uns unterwegs bist, an jedem Tag. Gemeinsam beten wir: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Beten dem Psalm an der Nummer 708,2 aus dem Gesangbuch im Wechsel und singen vorher und nachher den Kehrvers in der Nummer 589. Kehret um und ihr werdet leben. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele.
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und unverständlich weise.
Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz.
Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchtend die Augen.
Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Allesamt gerecht.
Sie sehen köstlich aus, Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseil.
Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen.
So werde ich ohne Tadel sein und
Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gott, wir reden und hören uns manchmal selbst kaum zu. Wir spüren, was wir gesagt haben, verletzt, bringt Unfrieden. Es ist schwierig, Frieden zu bringen, wo Streit herrscht. Hilf, dass du das letzte Wort behältst. Stärke uns, wenn wir nun auf dein Wort hören. Amen.
Die Epistel im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 6. Kapitel. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
Halleluja! Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Halleluja!
Das Evangelium des heutigen Sonntages steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Ihr habt gehört, dass er gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, so werdet ihr Lohn dafür haben. Tu nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Friede. Friede von dem, der da war, der da ist, der da kommt. Christus ist unser Friede, das hat schon Paulus aufgeschrieben. Und Jesus selbst hat immer auch sehr große Worte über den Frieden gemacht. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. So muss es sein, denke ich. Die Worte, die heute als Predigttext vorgeschlagen sind, klingen ganz anders. Und ich habe es gestern am Nachmittag schon im Thomas-Gemeindehaus gesagt. Manchmal überlegt man ja kurz, ob es da noch andere Alternativen gibt für diesen Sonntag. Da geht es nämlich, wie wir auch in der Lesung schon gehört haben, in der Epistellesung, um Zurüstung für einen Kampf, irgendwie kaum eine Rede von Frieden. Ich habe kurz überlegt und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mich gern mit diesem Text beschäftigen. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, die Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Harte Worte, finde ich jetzt nach wie vor, nachdem ich es jetzt wieder mal gelesen habe. Harte Worte von dem Mann, den wir bald hier und überall bald zu Weihnachten als Friedefürst besingen, von dem, der in der Bergpredigt sagt, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jesus hat ja nicht nur vom Frieden gesprochen, sondern er hat auf den Frieden hingearbeitet, hat uns den Weg in Richtung Frieden gezeigt. Und gleichzeitig wusste er aber auch, dass die christliche Botschaft in den Menschen Reaktionen auslösen wird, nicht nur positive, auch negative. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Wortwörtlich steht da im Griechischen, heißt dann auf Griechisch Balein, ich bin gekommen, ein Schwert zu werfen. Wenn man etwas wirft, das ist etwas, wo Kraft hintersteckt, was auch manchmal plötzlich so aus einem herausbricht, herauskommt, was einen überkommt und was auch vollen Einsatz kostet. Man kann sich das vorstellen, wie Jesus in einer Menschenmenge steht, mit einer Menge Zuhörenden und dann wirft er ein Schwert und etwas Hartes fällt auf die Erde und es macht einen dröhnenden Klang, ein Geräusch, das den Nerv trifft. Jesus wirft nicht mit einem Schwert, aber er wirft mit Worten. Ein verstörender, ein provozierender Akt. Und man kann sich diesen Jesus immer diese Seite zumindest von Jesus gar nicht so richtig vorstellen. Ich muss da auch oder werde daran auch an die Tempelreinigung erinnert, die wir im Kinder- und Katechumenen-Gottesdienst schon ganz oft, ganz plastisch auch so erlebt haben und auch erzählt haben, wie er da die Tische umschmeißt. Das ist auch kaum vorstellbar, denn wir erleben oder wir haben von Jesus das Bild des ganz Liebevollen. Da muss man sich natürlich fragen, in welchem Zusammenhang fallen diese harten Worte. Jesus spricht zu denen in diesem Zusammenhang, die er gerufen hatte, ihm nachzufolgen. Der Predigttext steht also in der Aussendungsrede, so heißt dieser Abschnitt. Und er sendet die Jünger, er beauftragt sie und er warnt sie auch. Es geht um die Konsequenzen, die es hat, wenn Menschen bekennen, seine Nachfolger zu sein und hingehen, um zu verkünden, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, mit allen Konsequenzen, die das hat. Und das ist eine Botschaft, die quer steht zu allem bisherigen. Was Jesus da sagt, das sorgt einfach für Ärger. Das muss Ärger hervorbringen. Und das bringt eben nicht das Paradies auf Erden. Und das Schwert, was so als Bild von ihm gebraucht wird, ist das Instrument des Teilens, des Spaltens, der Entzweiung in den Familien. Denn die Entscheidung damals hatte zur Folge für Jesus und seinen Weg, dass tiefe Risse entstehen, bis in den familiären Bereich hinein. Worte, die verstanden werden können in einer Zeit, in der Matthäus sein Evangelium formuliert, in dem Bewusstsein, dass das Ende nahe ist und dass dadurch zwangsläufig Streitigkeiten in den Familien dazugehören, wie der Prophet Micha es schon angekündigt hat. In einer Gemeinde, in der Spaltung in den eigenen Familien stattfanden, weil Menschen sich eben für den Weg Jesu entschieden haben, da waren Hausgenossen sich nicht dann immer einig. Spaltung gibt es also genau dort, wo Menschen großen Wert eigentlich auf Frieden legen, in der eigenen Familie. Genau dort, wo auch die Menschen den meisten Unfrieden erleben, wo die schärfsten Konflikte erlebt werden können. Ein bisschen ist das auch Realität in unserem Alltag, wie gesagt, nur ein klein wenig. Das wird dann auch eher nicht als Konflikt gesehen, aber man hat da doch auch seine Fragezeichen. Manchmal erlebt man das, dass unter Freunden, jetzt auch bei den Katechumenen, Konfirmanden, dass ihr gefragt werdet, warum geht ihr da eigentlich hin zum Konfirmandenunterricht? Warum geht ihr sonntags in den Gottesdienst? Was macht man da? Was ist das genau? Und wenn unter Freunden, auch bei Älteren, dann darüber gelästert wird, dass für einen der Glaube an Gott wichtig ist für das Leben. An mancher Arbeitsstelle gibt es auch noch heute sowas wie Spott für die, die sich als Christen zu erkennen geben. Werden jetzt nicht verfolgt, natürlich wie damals, aber sie werden ein bisschen seltsam angeschaut. Ich weiß noch, das ist schon ein bisschen her, aber nach meinem ersten Examen, da wurde mir gesagt, als ich dann so die ein oder andere Arbeitsstelle so Wochen oder Monate lang besucht hatte und ich dann erzählt hatte, wenn ich dann gefragt wurde, was machst du beruflich oder was studierst du, was hast du studiert, und ich dann gesagt habe, ich habe Theologie studiert, erstes Examen gemacht, dann wurde ganz oft gesagt, du bist doch sonst ganz normal. Und das erlebe ich auch heute noch, wenn ich erzähle Menschen, die mich nicht kennen, dass ich Pfarrerin bin, dann wird erstmal etwas seltsam geguckt und dann wird das auch schon das ein oder andere Mal noch gesagt, eigentlich wirkst du ganz normal. Jesus rief Menschen aus unterschiedlichen Lebensbezügen heraus. Bei ihm heißt Nachfolge, sich gegen das entscheiden, was einen davon abhalten könnte. Und Nachfolge macht immer auch Klärung notwendig. Und auch für Jüngere, für Katechumenen, Konfirmanden ist es ja wichtig zu überlegen, Dienstagnachmittag im ersten Jahr, 15 Uhr ist das ja meistens, wenn ich dann dahin gehe, dann ist da in der Zeit nichts anderes mehr. Das muss man dann auch für sich klären, das muss man für sich klar haben. Oder für die anderen, dass man sonntags oder samstags in den Gottesdienst geht, dann ist in der Zeit nicht gleichzeitig irgendwas anderes möglich. Und Lebensentscheidungen können für andere auch unbequem sein. Das kann man immer wieder auch in der Familie erleben. Als Folge der anstößigen, so wird Jesus ja auch gesehen, anstößigen Person und Botschaft Jesu. Als der Evangelist Matthäus diese Worte aufschreibt, da liegen Tod und Auferstehung länger als 40 Jahre ungefähr zurück. Und dann erleben Mütter und Väter, wie sich die Kinder gegen ihre jüdischen Eltern auflehnen, weil sie sich einfach Jesu Botschaft zu eigen machen. Und die sich dann zu einer christlichen Gemeinde zusammenschließen, die erfahren nicht nur Ablehnung, sondern werden auch wegen ihres Glaubens verfolgt. Und Jesus will seine Jünger auf das vorbereiten, was sie erwartet, wenn sie seine Botschaft weitertragen. Er sagt, ihr sollt nicht das Schwert in die Hand nehmen, aber die Schwerter, also die Schärfe und Widerstand der Menschen um euch herum, das werdet ihr erleben müssen. Sie werden euch möglicherweise auch bekämpfen. Und wenn ihr mir nachfolgt, so sagt er ihnen, dann wird diese Nachfolge auch kein Spaziergang sein, nicht immer, sondern es wird auch eine Entscheidung sein, die auch Feindseligkeit zur Folge haben kann. Und das geht bis hinein in eure Familien. Eure Mütter und Väter werden euch bedrohen, eure Nachbarn vielleicht verleumden. Das war ja ähnlich auch bei Martin Luther so. als er als junger Jurastudent nach überstandenem Unwetter und seinen darin abgelegten Gelübde seinem Vater dann deutlich machen musste, dass seine Wege nun ganz plötzlich anders werden für ihn. Er sollte ja ein erfolgreicher Jurist werden und Familienvater. Und nun wurde der Sohn ein armer, eheloser Mönch, so war das in den Augen des Vaters. Der war sicherlich nicht nur traurig, sondern bestimmt auch ein wenig ärgerlich. Aber die Frage, was hätte Luther tun sollen nach diesem Erlebnis, sein Gelübde brechen, was er vor Gott abgelegt hat? Es war für ihn nicht möglich, gegen sein schlechtes Gewissen zu handeln, wenn er sich selbst und seinem Schöpfer und Retter treu bleiben wollte, eben gegen den Willen seines Vaters. Und später, auf dem Reichstag zu Worms, hat er, als er seine Schriften widerrufen konnte, um seine Haut zu retten und dem Frieden im Land nicht zu gefährden, da ist er wieder seinem Gewissen gefolgt. Er hätte, wie gesagt, seine Schriften widerrufen können, aber er hat genau auf diesen Predigtext, auf diese Stelle, heute hat er sich berufen, Matthäus 10, wo Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und er sagt da auch dem Kaiser, es geht einfach nicht ohne Konflikt. Wir müssen streiten um die Wahrheit. Wir müssen diskutieren über die Heilige Schrift. Und wir säßen hier alle nicht in diesem Gottesdienst und gestern im Gottesdienest oder über die Homepage und alle anderen Gottesdienste, die wir besuchen, wenn Luther damals um des lieben Friedens willen dem Bannfluch des Papstes und dem Schwert des Kaisers ausgewichen wäre. Jesus sagt und zeigt selbst durch sein eigenes Verhalten, der Kampf ums Reich Gottes, der Kampf um Liebe, Frieden und Barmherzigkeit, er muss gekämpft werden, aber nicht so, wie man das mit dem Kämpfen versteht. Er muss so gekämpft werden, wie wir das im Evangelium heute gehört haben. Dass wir auf Gewalt verzichten, dass wir die linke Wange hinhalten, den Mantel hergeben, dass wir 2 Meilen mitgehen und dass wir die Feinde lieben. Jesus geht uns auf diesem Weg voran. Er geht uns durch das Kreuz ins Leben voraus. Er sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Christsein bringt nicht nur äußerliche Vorteile. Es bringt auch Nachteile, auch wenn wir es natürlich wirklich sehr, sehr einfach haben in dieser Zeit, unseren Glauben zu leben, was ja auch gut ist. Es erfordert manchmal Opfer, echte Opfer an Zeit, an Kraft, an Nerven, Liebe und vollem Einsatz. Es erfordert zum Glück nicht ständig, aber eben auch Mut, sich dem Gegenwind dieser Welt auszusetzen. Und diesen Gegenwind bekommen wir auch in dieser Zeit zu spüren, an der einen oder anderen Stelle. Dass der Glaube zum Beispiel in den Familien nicht mehr so eine große Rolle spielt wie eine Generation vor uns. Das haben wir längst beobachtet. Bei einem Zoom-Treffen von Mitarbeitenden im Kindergottesdienst in Indonesien und in Deutschland, das war am Samstag vor einer Woche, da hat ein Pfarrer aus Indonesien, der zurzeit in Herford tätig ist, seine Beobachtung mitgeteilt. Er hat gesagt, seine Beobachtung, Deutschland ist seiner Meinung nach kein christliches Land mehr. Und diese Worte haben mich seitdem wirklich sehr begleitet, sehr beschäftigt und auch erschüttert. Und ich denke, wir können nicht mit dem Finger schnipsen und schon wird es anders. Manchmal wünsche ich mir das, dass das einfach von jetzt auf gleich wird. Aber auch wenn ich mir das manchmal wünsche und vielleicht viele andere auch, man weiß nicht, ob es dann einfacher ist. Aber wir an unserem Ort, da wo wir leben, wir können dort anfangen, an unserem kleinen Ort und uns immer wieder, nicht nur heute, ehrlich fragen, ob uns unser Glaube noch in Bewegung setzen kann. Ob unser Glaube fähig ist, unser Leben in eine Richtung zu führen. Ob er uns in die Lage versetzt, uns für oder gegen etwas zu entscheiden. Jesus spricht von Nachfolge auch für uns heute. Für uns Erwachsenen, für euch Jugendlichen, für alle. Und Nachfolge bedeutet, dass der Glaube kein Zustand ist, kein Bestand. Man hat alles gelernt und dann weiß man's. Sondern Glaube ist ein Weg. Ein Weg, den wir unser Leben lang gehen. Ein Weg, auf dem sich die Maßstäbe dessen, was wichtig ist und was weniger wichtig ist, verschieben. Ein Weg, auf dem sich das Wertesystem verändert. Jesus auf seinem Weg nachzufolgen erfordert eben auch Mut und Ausdauer, Konfliktfähigkeit, Stärke und Leidensfähigkeit. Und das ist das Gute, das haben wir ganz am Anfang des Gottesdienstes im Wochenspruch gehört. Jesus lässt sich nicht vom Bösen überwinden. Er hat das Böse mit Gutem besiegt, durch die unüberwindbare Kraft seiner Liebe. Und diese Liebe hat es immer wieder mit Wahrhaftigkeit zu tun, mit der Überwindung des Schlechten und Bösen durch das Gute und ist geprägt und geschärft vom Wort Gottes. Jesus hat immer Klartext geredet, manchmal auch unbequem, hat zur echten Umkehr aufgerufen. Er hat sich nicht vom Schlechten, vom Bösen überwinden lassen. Er hat das Böse mit dem Guten überwunden durch die Kraft seiner Liebe und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darum sind wir Christen. Darum wurden wir getauft und darum feiern wir, Corona-bedingt ja heute nach dem Gottesdienst, die Taufe von der kleinen Emilia. Und deshalb sind wir in der Kirche und deshalb bleiben wir in der Kirche. Darum feiern wir Gottesdienst, singen und beten wir. Und darum hören wir auf Gottes Wort. Jesus hat die Kräfte, die zerstörerischen Kräfte der Welt überwunden. Und wir dürfen das auch tun, jede und jeder an ihrem seinen Ort. Und auch manchmal Unverständnis ertragen, fragen und Nachteile auf sich nehmen. Aber dieser Weg, das erleben wir jetzt ja auch im Kirchenjahr, dieser Weg führt immer, und das ist das Tröstliche, finde ich, durchs Dunkel ins Licht. Wo jetzt, man sieht es heute an diesem Tag kaum, aber wo jetzt wir in die dunkle Jahreszeit hineingehen, kommt eben danach die hellere, das Kirchenjahr beginnt neu. Darum möchte ich uns allen Mut machen, wirklich uns allen, uns Erwachsenen und den Jugendlichen, lasst uns einander erzählen von unseren Nachfolgegeschichten. Die haben wir alle schon erlebt. Ob sie ganz alltäglich sind, dass wir gar nicht denken, dass es überhaupt wert ist zu erzählen, ob sie nun alltäglich oder außergewöhnlich sind. Ermutigt einander, auf diesem Weg weiterzugehen und begleitet euch gegenseitig, wenn einer mal nicht genau weiß, wohin der Weg führen soll. Bestärken Sie einander, wenn Sie angezweifelt werden, und freut euch miteinander, das finde ich besonders wichtig, freut euch miteinander über alle Früchte, die man sehen und ernten kann. Matthäus schließt sein Evangelium mit der großen Verheißung, wie ich sie nachher auch, und das ist eine schöne Verbindung für mich jetzt, wie ich sie nachher auch im Taufbefehl lesen werde. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Suchen wir seine Nähe im Gebet und auch im Gespräch über unseren Glauben und auch über unsere Zweifel. Und erfahren wir dabei Jesu Nähe und Hilfe, wie er sie auch in Matthäus 18 verspricht. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das Herbstlied Oktober.
Thank you.
wollen gemeinsam unseren Glauben bekennen und dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater.
Wir danken für die Kollekte des vergangenen Sonntags. Sie betrug hier für die Kirchensanierung in St. Andreas 164,98 Euro und für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 82,48 Euro. Wie immer seit Corona sammeln wir ja nur einmal Kollekte ein am Ausgang, die dann geteilt wird. Diesmal ist sie einmal bestimmt für Hilfen zur Integration von Migranten und für diakonische Aufgaben in unseren Kindergärten. Willkommen geheißen werden und dazugehören wollen Menschen, die als Migrantinnen und Migranten oder Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler in Westfalen leben. Kirchliche, ehrenamtliche Initiativen und Beratungsstellen der Diakonie bieten im Alltagsleben, in der Schule und am Arbeitsplatz bei der Durchsetzung von Rechten oder bei der Sprachmittlung eine besondere Unterstützung. Und ich denke, die ist immer noch wichtig, auch wenn der Hauptschub der Einwanderer oder Zuwanderer vorbei ist. Aber es dauert ja auch etwas länger, bis man sich aus einer vollkommen anderen Kultur in unsere Welt einleben kann. Der zweite Teil der Kollekte ist bestimmt eben, wie ich schon sagte, für diakonische Aufgaben in unseren Kindergärten. Arbeit mit Kindern, die alle ihre individuellen Stärken und Schwächen mitbringen, ist diakonische Arbeit und bietet dazu die Möglichkeit, frühe religiöse Erziehung zu leisten. Die staatliche Finanzierung der Kitas hat sich zwar verbessert, aber sie lässt immer noch viele Wünsche offen. Deshalb ist jeder zusätzliche Euro wichtig. Die Mitarbeiter erhalten dadurch etwas mehr Spielraum in ihrer pädagogischen Arbeit und eben gerade auch auf Kinder, die aus schwächeren, finanziell schwächer gestellten Familien kommen, besser eingehen zu können und vielleicht auch manche Dinge zu ermöglichen, die für diese Kinder sonst nicht ganz einfach wären. Gott segne Geber und Gaben. Dankeschön.
Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen zum Kirchcafé. Dann trifft sich morgen um 19 Uhr das Presbyterium im Andreas-Gemeindehaus. Morgen Nachmittag um 15.30 Uhr das Bibelgesprächskreis im Thomas-Gemeindehaus. Von Montag bis Freitag, jeweils um 18 Uhr, ist hier das Abendgebet in der St. Andreas-Kirche. Am Mittwoch um 19 Uhr trifft sich im Thomas-Gemeindehaus der Kinder- und Katechumenen-Gottesdienst-Helferkreis. Am kommenden Sonntag, am 31.10., ist Regionalgottesdienst am Reformationstag. Und da haben wir uns in der Gemeinde überlegt, dass wir diesen Tag nicht nur in der Region zusammen feiern, sondern auch in der Gemeinde. Darum ist am Samstag vorher kein Gottesdienst im Thomas-Gemeindehaus. Wir feiern Regionalgottesdienst. Da kommen dann die Gemeinden Blasheim, Gelenbeck, Lübbecke und Nettelstedt hier zusammen zum Reformationsgottesdienst am 31.10., nächsten Sonntag um 10.30 Uhr. Zum Gebet bitte ich, sich zu erheben und nach jeder Fürbitte gemeinsam in den Gebetsruf einzufallen. Herr, erbarme dich.
Du Gott des Lebens, hineingestellt hast du uns in diese Welt. Die Schöpfung ist voller Wunder. Die Liebe unserer Nächsten macht uns glücklich. Die Sorge um die Zukunft bedrückt uns. Bleibe an unserer Seite und höre uns. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Weil unser Glaube oft so schwach und unsere Erkenntnis so mangelhaft ist, bitten wir dich, stärke das Band, das uns mit dir verbindet. Wenn dein Frieden unser Herz regiert, können wir Frieden finden. So lass uns in allen Kämpfen und Versuchungen dieser Welt immer wieder Kraft und Weisheit finden bei dir. Wir rufen, Herr, erbarme dich. In diesen Tagen besonders sind pflegende Ärztinnen und Ärzte weiter gefordert. Gib deinen Heiligen Geist, damit ihre Arbeit wohltut und heilt, damit die Kranken Geborgenheit und Hoffnung erfahren, damit wir einander gut tun und füreinander sorgen. Wir danken dir für alle, die anderen beistehen. Wir sehen und hören täglich, wie sehr diese Welt ohne dich dem Unrecht und der Gewalt, der Verwirrung, der Ratlosigkeit verfallen ist. So bitten wir dich, werde du wieder stark bei uns und rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Regierenden und Politiker, für die Parteien und Organisationen. Gib, dass auch dort Menschen sind, die nicht nur auf den Menschen setzen, sondern sich auch dir verantwortlich fühlen. Gib denen, die in Erziehung und Unterricht, in Wissenschaft und Forschung tätig sind, dein Wort ins Herz und lass sie ihren Aufgaben nachkommen in Verantwortung und Liebe zu dir und den Menschen. Vermehre bei uns allen die lebensfördernden Kräfte, und lass uns der Wahrheit, der Gerechtigkeit und dem Frieden von ganzem Herzen dienen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Täglich versammeln sich Christinnen und Christen in aller Welt. Gib ihnen deinen Heiligen Geist, gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir dein Wort hören, damit wir deine Liebe bezeugen, damit wir Zeichen deines Friedens werden. Du, Gott des Lebens, hineingestellt hast du uns in diese Welt. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, bitten wir für dich, bitten wir dich für uns und deine Welt und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel. Lied Nummer 171, 1 und 4. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.